Die Radio Wissen. Hörsaal.
Was ist das eigentlich für ein winziges Teilchen, fragt sich da Hans-Jürgen Bartsch. Das Alkoholmolekül. Bestehend aus zwei Kohlenstoffatomen und mindestens einer Hydroxygruppe. Hab keine Ahnung von Chemie, müssen wir nicht weiter vertiefen. Aber was macht Alkohol uns, der Gesellschaft, für Riesenprobleme? Wir wollen deshalb heute im Hörsaal klären, was dürfen wir trinken?
Es war das Getränk schlechthin.
Ich trinke gerne ein Glas Bier.
Bier war als Alltagsgetränk ohne echte Alternative.
Ich trinke auch manchmal zwei Glas Bier.
Deutsche Männer tranken Branntwein und wurden bei Bier auferzogen, waren fröhlich und guten Mutes.
Ein Viertel der Jugendlichen trinkt mindestens einmal die Woche. Und 160.000 Jugendliche sind alkoholabhängig oder stark alkoholgefährdet. Das ist ein Riesenproblem. Alleine sollte man nicht trinken. Wenn man alleine trinkt, dann trinkt man zu viel. Wenn diese jungen Leute Alkohol bis zur Bewusstlosigkeit trinken, immer wieder trinken, dann haben die mit 28 vielleicht eine Leberzirrhose und sind mit 38 tot.
Wir halten folgende Zahlen dazu fest, die uns vorliegen. 95% der Bevölkerung trinkt regelmäßig Alkohol. Jeder Siebte in der Bundesrepublik Deutschland hat ein richtiges Alkoholproblem. Entweder er ist schon Alkoholiker oder er ist gefährdet. Noch drastischer, wenn ihr jeden Tag ein Gläschen Wein oder Bier trinkt, fallt ihr schon unter diese Statistik. Puh, was also dagegen tun? Nicht leicht zu beantworten und schon gar nicht leicht zu befolgen. Deshalb bekommt ihr gleich Richtlinien von uns. Zu Gast ist Professor Helmut Seitz. Er muss es wissen, denn Seitz ist Mediziner und Direktor am Alkoholforschungszentrum der Universität Heidelberg und berichtet uns, ab wann Alkohol schädlich und jetzt kommt der Hammer, auch andersherum gesundheitsfördernd sein kann. In speziellen Lebenssituationen gilt nämlich auch das. Seitz hat am 16. März 2016 im Umfeld der Sonderausstellung Bier, Braukunst und 500 Jahre deutsches Reinheitsgebot gesprochen, die noch bis Ende Juli im Mannheimer Landesmuseum, dem Technoseum, zu sehen ist. Weil das Reinheitsgebot beim Bier genau 500 Jahre alt ist, haben wir ja schon gestern diesem Thema einen Hörsaal gewidmet. Manche Antwort können wir ja schon vermuten. Je früher und je intensiver wir mit dem Saufen beginnen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, schon mit 38 Jahren daran zu sterben. Dieses Alter nennt Seitz in Zusammenhang mit Jugendlichen, die entsprechend früh, so um die 14, das ist das statistische Einstiegsalter, mit dem Alkoholkonsum starten und Koma saufen. Das und alles Weitere jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde und dann hören wir uns noch einen Beitrag über Alkoholsucht und Alkoholbekämpfung an.
Um es von vorne weg zu sagen und Missverständnissen vorzubeugen, ich trinke gerne ein Glas Bier, ich trinke auch manchmal zwei Glas Bier, aber vielleicht nicht jeden Tag. Ich will versuchen, Sie durch die Alkoholproblematik zu führen. Das ist ein ernsthaftes Thema und Sie hatten ja schon gesagt, es gibt einige negative und es gibt ganz wenig positive Seiten, medizinisch gesehen. Auch die werde ich jetzt beleuchten wollen. Natürlich ist Alkohol ein altes Thema, das über Jahrtausende oder vielleicht noch länger geht. Ich fange an mit dem Wort: Bacchus hat mehr Menschen getränkt oder ertränkt als Neptun. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Angelegenheit, denn in der Tat, Alkohol hat wirklich Millionen von Menschen zu Tode geführt. Und eines der ältesten Zeugnisse, die man immerhin noch als Hieroglyphenschrift hier gefunden hat, ist aus Oberägypten, Tell el-Amarna, Echnatons Zeit. Mach dich nicht hilflos durch Trinken in der Kneipe, damit du nicht dummes Zeug redest, damit du nicht umfällst und dir die Knochen brichst, denn keiner deiner Trinkkumpane wird aufstehen und dir helfen. Sie werden alles sagen, raus mit dem Trunkenbold. Sie sehen, Oberägypten, 1500 vor Christus, 3.500 Jahre alt, ein Thema, das wir auch heute haben. Und Sie könnten Sie natürlich durchs alte China gehen und da finden Sie Ähnliches oder auch in Mesopotamien, also eine alte Geschichte. Bier ist was Gemütliches, das kennen Sie aus Bayern. Es ist gemütlich, die Menschen haben dicke Bäuche, weil Energie drin steckt, 7 Kilokalorien pro Gramm Alkohol. Die Menschen gehen angenehm miteinander um und freuen sich des Lebens. So hat es der Hoggart damals in London gezeichnet. Allerdings, wenn sie zu viel trinken, befinden sie sich dann plötzlich in der Ginstraße, in der Gin Lane. Da haben sie sich voll gesoffen sozusagen. Sie sehen die Embryopathie, sie sehen den Hirnschaden, sie sehen den Marasmus, die Abmagerung dieses Menschen, und das ist dann nicht mehr lustig. Also aus dem gemütlichen Biertrinker, der halbwegs weiß, wie viel er trinken kann, wird dann ganz schnell, wenn die Dosis erhöht wird, wird dann ganz schnell ein Problem und der Alkoholismus steht vor der Tür. Warum Heidelberg? Alkoholforschung in Heidelberg, sage ich immer, das liegt darin, erstens mal, dass wir das größte Fass der Welt haben. 220.000 Liter Wein gingen hinein und wir hatten den Perkeo. Der Name kommt ja von Perkeno. Warum nicht? Warum sollte ich nicht noch eine Flasche Wein trinken? 16 Flaschen soll er getrunken haben pro Tag, war ein schwerer Alkoholiker und ist gestorben, als es mal keinen Alkohol mehr gab. Schlechte Zeiten, Ökonomie war auch damals nicht immer gut und dann gab es nur Wasser. Die Bevölkerung hat dann gesagt, naja, das Wasser war schlecht, das war nicht in Ordnung, der ist am Wasser gestorben. Der ist nachweislich an einem Delirium tremens gestorben, weil er keinen Alkohol mehr hatte. Und wenn Sie einen Alkoholiker, wenn der keinen Alkohol mehr hat, dann kommt er in eine Entzugssymptomatik, wir sprechen nachher darüber, und kriegt, wenn er Pech hat, ein Delirium. Und das war damals nicht behandelbar und an diesem Delirium tremens ist er dann letztendlich gestorben. Nun, wie sehen denn die Zahlen heute aus? Das sind relativ neue Zahlen aus dem Jahr 2014. Erwachsene über 15 Jahren pro Kopf Verbrauch Alkohol in der ganzen Welt, über 12,5 Liter pro Kopf pro Jahr der Bevölkerung. Viele vorzeitige Tote ließen sich vermeiden. Und da sehen Sie, dass Alkohol hier, die Tschechen führen offensichtlich, Zentraleuropa trinkt schon sehr viel Alkohol. 11 Liter in Europa, was ist das? Das ist ungefähr 23 Gramm. Was heißt das? Das heißt, dass jeder ein Viertel Wein trinkt. Das tut natürlich nicht jeder. Es gibt viele Jugendliche, alte Leute, die trinken das nicht. Also müssen Sie sich vorstellen, dass viele mehr trinken. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die mehr trinken. Das gilt übrigens auch für Deutschland, nicht nur für Europa. Deutschland liegt es ungefähr bei 9,9 Litern. Da liegen wir auch in dieser Größenordnung. Viele trinken nichts, vor allem Kinder sind damit berücksichtigt. Das heißt, der Rest trinkt viel mehr, also viel mehr als das. Und die alkoholassoziierten Kosten, 155 Milliarden, das entspricht ungefähr 1,3 bis 3,3% des Bruttosozialproduktes des Landes, der Länder. Also es ist ein gewaltiges Problem. Und bedeutende Aspekte gesundheitsriskanten Alkoholkonsum, wie etwa Kosten durch Verlust an Lebensqualität, Leid und Schmerzen, denken Sie an die Angehörigen, die Co-Trinker, sogenannte intangible Kosten auf Seiten der Betroffenen, Angehörigen und der gesamten Gesellschaft wurden in den genannten Kostenrechnungen nicht berücksichtigt. Für die Europäische Union wurden intangible Kosten im Jahr 2003, das ist allerdings schon ein bisschen länger her, auf 270 Milliarden Euro gerechnet. Wir haben es ja, wenn Sie so wollen. Ja, wir haben es natürlich nicht. Das Geld ist knapp geworden und das ist natürlich überflüssig. Natürlich wird es immer Kosten geben, aber diese Kosten sind natürlich viel zu hoch. Denken Sie, wie viel Kosten, wie viel Milliarden wir Griechenland geben mussten oder müssen und wie viel Milliarden das ausmacht. Vermeidbare Kosten zum großen Teil. Es gibt die DALYs, das sind Disability Adjusted Life Years, also Berücksichtigung verlorener Lebensjahre durch Tod und Verlust an Lebensqualität durch das Leben mit Erkrankung oder Behinderung. Das sind die sogenannten DALYs. Und Alkoholkonsum in Europa ist für 10,7% aller dieser DALYs verantwortlich. Und in der Bundesrepublik Deutschland für 12,8%. Also praktisch 10% aller dieser DALYs Alkohol ein Thema. Sie sehen, Alkohol wird ja, wenn man das weiß, schon einen gewissen gesundheitlichen Aspekt darstellen, der vermeidbar wäre. Was sind denn die Hauptursachen für verfrühte Sterblichkeit? Alkohol, Übergewicht und Tabak. Drei Lebensstilfaktoren, die man günstig beeinflussen könnte, ohne große Angelegenheit. Alkohol reduzieren, Gewicht aufpassen, indem Sie sich normal ernähren und Sport treiben und den Tabakkonsum weglassen. Wenn Sie das weg hätten, dann wäre ein großer Teil der verfrühten Sterblichkeit bekämpft. Das sind die Variabilität der Mortalität, also der Sterblichkeit durch Alkohol bedingte Lebererkrankungen. Sie wissen, Alkohol macht Lebererkrankungen, wird nachher darauf zu sprechen kommen. Deutschland liegt hier im Mittelfeld. 16,2 Standardmortalität pro 100.000 Einwohner. 16 hier bei Deutschland. Und das ist nochmal die Zusammenfassung für Deutschland. Bisher haben wir über Europa gesprochen. Und da ist einfach wichtig, da sind wir hier pro Tag bei dem beinahe Viertel Liter für alle, einschließlich Babys und alten Leuten. Im Jahre 1990, als wir auch mal Fußballweltmeister waren, sage ich immer, waren wir auch Weltmeister im Trinken. Das hat sich deutlich verbessert. Wir reduzieren den Alkoholkonsum, aber immer noch sind wir in der Spitzengruppe dabei. Todesfälle bei den Jüngeren bis 65 Jahren, 20-23% durch Alkohol bedingt. 1,5 Millionen Deutsche sind alkoholabhängig. Ich werde gleich nachher sagen, was Alkoholabhängigkeit bedeutet. 2 Millionen sind ungefähr Missbräuchler. Und wir haben eine große Zahl von Menschen, die Gefahr laufen, durch riskanten Umgang von Alkohol in die erste oder zweite Gruppe hinüberzugleiten. Da gibt es viele Leute, die gezwungen werden, Alkohol zu trinken. Ich denke nur an unsere Politiker, die dabei sind oder immer wieder Alkohol trinken müssen. Da gibt es sicherlich Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind. Kosten hatte ich gesagt, für Deutschland 26 Milliarden pro Jahr. Und die Einnahmen, die sie aus den Steuern rausholen für Alkohol, das sind ja ein bisschen mehr als 10-15%. Das ist also nichts im Vergleich dazu. Werbekosten allerdings, und das ist für 2011, Werbung wird viel gemacht. Sie kennen das, Beck's Bier mit dem Schiff und die deutsche Fußballmannschaft mit dem Bitburger, das allerdings alkoholfrei ist, aber da guckt ja keiner genau drauf auf die kleine Schrift. Das ist dann die andere Seite. Und vielleicht noch zu guter Letzt, um diesen epidemiologischen Teil abzuschließen. Sie sehen, dass das Sterbealter bei Alkoholikern, bei richtig kräftigen Trinkern, bei Abhängigen, das ist relativ nieder. Sie haben alle gelesen, dass die Lebenserwartung in Deutschland bei der Frau um die 80 Jahre, beim Mann ein bisschen niedriger, Ende 70 Jahre ist. Beim Alkoholiker liegt die Lebenserwartung bei den Männern bei 58 Jahren. Beim Alkoholiker mindestens 15 Jahre früher oder noch mehr als bei jemandem, der keinen Alkohol oder wenig Alkohol zu sich nimmt. Wer trinkt? Alle trinken. Alle trinken, und es ist sehr schön von Vincent van Gogh, die Trinker im Grunde. Ich komme darauf zu sprechen, auf die Jugendlichen, auf die alten Leute, auf die Männer und auf die Frauen. Und jeder, der trinkt, hat ein anderes Risiko. Vielleicht an dieser Stelle sowieso. Jeder von uns, wenn er Alkohol zu sich nimmt, hat ein anderes Risiko, irgendeine Organschädigung zu bekommen, wenn er genügend Alkohol trinkt. Nicht jeder bekommt die gleiche Schädigung. Ganz unterschiedliche Schädigungen, das sind genetische Hintergründe, die das beurteilen, die das ausmachen, welche Schädigung sie bekommen. Kinder und Jugendliche, und das ist ein besonders heikles und besonders schwieriges Thema. Die Engländer haben bei der Europäischen Lebergesellschaft auf das große Banner gebracht vor 3 Jahren, einen Aktionsplan über den Eindämmung von Alkohol bei Jugendlichen, weil in mittelenglischen Städten die Jugendlichen massiv Alkohol trinken, Kampf trinken, dieses Binge-Drinking betreiben und viele Jugendliche am Binge-Drinking sterben durch Asphyxie, sie atmen nicht mehr, sie erbrechen und ersticken dann. In Deutschland ist das auch der Fall, aber wesentlich weniger ausgeprägt als in England. Portugal Schüler, viele kommen schon betrunken zum Unterricht, stand in der Zeitung vor ein paar Jahren. Aber das ist natürlich nicht nur in Portugal so. In Deutschland ist das Einstiegsalter für Alkohol bei 12, 13 Jahren. Das ist ein großes Problem. Sie müssen sich vorstellen, wenn diese jungen Leute Alkohol trinken, massiv trinken, viel mehr trinken, bis zur Bewusstlosigkeit trinken, immer wieder trinken, dann haben die mit 28 vielleicht eine Leberzirrhose und sind mit 38 tot, wenn sie Glück haben, wenn sie nicht früher an Unfällen oder irgendwas anderem sterben. Das ist ein Problem. Das ist eine Anzeige aus einem TUI-Reiseprospekt, habe ich rausfotografiert. Im Reisepreis enthalten für Hochzeitsreisende Sekt und Fruchtkorb bei Ankunft. Geburtstagskinder erhalten einen Kuchen, ab 12 Jahre eine Flasche Sekt. Das ist natürlich kontraproduktiv. Ja, das ist kontraproduktiv. Ein Viertel der Jugendlichen trinkt mindestens einmal die Woche. 11% trinken bereits vor dem 15. Lebensjahr und so weiter. Und 160.000 Jugendliche sind alkoholabhängig oder stark alkoholgefährdet. Das ist ein Riesenproblem. Und da können wir die Augen nicht verschließen. Wie sieht es bei älteren Menschen aus? Ältere Menschen heute in einer Gesellschaft, die etwas kalt ist, und ich weiß, wovon ich spreche, ältere Menschen werden oft abgeschoben, sitzen dann in Altenheimen alleine. Und was macht jemand, wenn er alleine ist und nichts mehr anderes hat? Er trinkt. Also das Trinken in Altenheimen hat zugenommen, massiv zugenommen. Ältere Leute sind natürlich Alkohol gegenüber viel empfindlicher. Das Zentralnervensystem ist empfindlicher, werden schneller betrunken. Ihr Gang wird gestört, sie fallen um, brechen sich die Knochen und so weiter. Also ein Problem in den Altenheimen. Ich habe das nicht zusammengefasst. Hier immerhin bei einer 10% trinken über 60 Jahre, aber wenn sie älter werden, auch noch. Der Alkoholstoffwechsel und die Verteilung ist anders. Der Wassergehalt im Alter nimmt ab, sodass die Alkoholmenge, wenn Sie die gleiche Menge geben einem mittelalterlichen Menschen oder einem Alten, steigen die Alkoholspiegel im Blut an. Alkohol und Medikamente kommen oft zusammen vor. Sie wissen, ältere Menschen brauchen Medikamente. Es gibt Interaktionen mit Medikamenten und deswegen gibt es dann auch Toxizitäten. Und die erhöhte Unfallgefahr ist natürlich auch vorhanden. Also trinken im jugendlichen Alter und trinken im fortgeschrittenen oder im alten Alter ist ein Problem. Alleine sollte man nicht trinken. Wenn man alleine trinkt, dann trinkt man zu viel. Dann trinkt man den Kummer. Ja. Wenn man Kummer hat, trinkt man sowieso. Deswegen ist das ein Problem und man hört dann nicht mehr auf. Besser ist es so zu trinken, das war mal vor ein paar Jahren, als wir in China waren, in einer Tour, holen das meine Frau nebenbei. Und da trinkt man natürlich ganz gerne mal zusammen. Da ist es lustig, da trinkt man auch nicht so viel. Und dann ist das ja ganz in Ordnung eigentlich. Zu welchen Erkrankungen kann chronischer Alkoholkonsum führen? Wir fangen bei der Alkoholabhängigkeit an. Die Alkoholabhängigkeit ist gekennzeichnet durch verschiedene Symptome, unter anderem Toleranzentwicklung. Das heißt, sie brauchen immer mehr Alkohol, um zufrieden zu sein. Sie steigern ihre Alkoholdosis kontinuierlich. Und wenn sie Alkohol weglassen, dann kommt es zu Entzugssymptomen. Sie brauchen Alkohol. Sie fangen an zu zittern, sie kriegen Krämpfe und sie kriegen ein massives Delirium unter Umständen. Sie suchen dann nach Alkohol und es gibt Menschen, habe ich selber gesehen, die trinken dann Kölnisch Wasser, wenn sie nichts anderes mehr finden und trinken alles, was ihnen in die Finger kommt. Sie trinken Alkohol über lange Zeit in hohen Mengen und sie haben, wie gesagt, das Bedürfnis. Und viel Zeit verbringen sie damit, an Alkohol zu kommen, an Alkohol zu denken, Alkohol zu trinken. Alkohol besetzt vollkommen ihr Gehirn und sie machen eigentlich gar nichts mehr anders. Sie sind sozusagen von Alkohol bestimmt. Sie vernachlässigen dabei soziale, berufliche Freizeitaktivitäten. Sie vernachlässigen die Beziehung zu den Partnern und auch der berufliche Niedergang ist vorprogrammiert. Der kontinuierliche Alkoholmissbrauch, trotz der Erkenntnis, dass Alkohol eine psychische und physische Schädigung hervorruft. Sie kennen nichts mehr anders. Das ist der Alkoholabhängige, den wir auch in der Klinik sehen. Wir entgiften praktisch jede Woche mindestens, ich würde sagen, 10 Menschen, die in der Woche zu uns kommen, zur Entgiftung und die dann nach der Entgiftung eine Entwöhnungstherapie brauchen, also eine Beratungstherapie, eine Gesprächstherapie, um nicht wieder Rückfall zu bekommen. Diese Störung ist genetisch bedingt, zu 60%. Wenn Sie Kinder von alkoholischen Eltern, vor allem Vätern, wenn Sie Zwillinge herausnehmen und den einen Zwilling in eine normale, in Anführungszeichen, Umwelt bringen, den anderen zu Hause halten, da gibt es große Studien, dann hat auch der in der normalen, nicht trinkenden Umgebung ein erhöhtes Risiko, ein Alkoholiker zu werden. Also das ist ganz wichtig. Wer einen alkoholischen Vater hat, nachweislich hat ein 10- bis 12-faches Risiko, als Sohn ebenfalls Alkoholiker zu werden. Alkoholmissbrauch ist ein bisschen anders. Ausübungsverlust, wesentliche Verpflichtung. Sie trinken einfach zu viel wiederkehrender Alkoholkonsum, zum Beispiel auch in gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, was zu juristischen Problemen führen kann. Sie können auf Alkohol verzichten, aber sie wollen es nicht. Sie trinken regelmäßig und immer. Es ist eine schlechte Angewohnheit sozusagen. Und auch wenn die Leute Kopfschmerzen kriegen, trotzdem trinken sie weiter, weil es ist, wie gesagt, eine schlechte Angewohnheit. Aber sie können aufhören. Sie könnten aufhören. Wenn man mit diesen Leuten spricht und ihnen das klar macht, sie können aufhören, dann kriegen sie kein Entzugssyndrom, weil sie nicht alkoholabhängig sind, weil ihre Gehirnsysteme, ihre Vermittlungsträgersubstanzen im Gehirn noch nicht umfunktioniert sind. Das ist der Missbrauch. Was sind das für Krankheiten? Ich will im Einzelnen da nicht drauf eingehen. Wir wissen, dass heute 200 Krankheiten und oder Symptome, Krankheitssymptome durch Alkohol entstehen oder verschlechtert werden. Also eine riesen Büchse der Pandora und Sie sehen neben der akuten Intoxikation und der Abhängigkeit viele Krankheiten, die im Gastrointestinaltrakt ablaufen, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Leber, auch Stoffwechselstörungen, Herz- und Kreislauferkrankungen, auf einige komme ich zu sprechen. Es gibt seltenere Sachen wie Muskel, Knochen, Neurologie, ganz klar natürlich. Sie wissen, dass Alkohol zu Demenz führen kann in hohen Dosen, zu schweren Störungen, Traumata natürlich, du fällst um, denken Sie an die Hieroglyphenschrift, du fällst um und brichst dir den Knochen. Der Knochen ist weich durch Alkohol. Brustkrebs ist ein Thema für sich, auf das werde ich nachher noch eingehen, weil das nicht bekannt ist oder kaum bekannt ist. Infektionen und eine ganze Reihe von Hauterkrankungen. Und das habe ich gesehen, das Trinken in der Schwangerschaft führt zum fetalen Alkoholsyndrom. Immerhin 6.000 Kinder pro Jahr in Deutschland, das ist das häufigste angeborene Embryopathie in Deutschland. Das Down-Syndrom, das kennen Sie vielleicht, ist wesentlich weniger häufig als die Alkoholembryopathie. Und es gibt Alkoholsymptome bei den Kindern. Die Embryopathie zeige ich Ihnen gleich nachher später nochmal. Das ist ein Phänotyp, eine Änderung des Aussehens der Kinder. Aber manche sehen ganz normal aus und kommen erst später, wenn sie in den Kindergarten oder die Schule kommen, kommt man drauf, dass Alkohol bei der Mutter im Spiel sein konnte, weil sie sich nicht konzentrieren konnten, weil sie Mobilitätsstörungen haben, unruhig sind und Konzentrationsschwäche haben. Und da spielt Alkohol eine Rolle. Es gibt einen Fall. Der war auf Newsweek auf dem Cover vor ungefähr 15 Jahren. Da hat eine Frau zugegeben, einmal in der Schwangerschaft am falschen Moment eine Flasche Wein getrunken zu haben. Es war ungefähr 6 Wochen nach Beginn der Schwangerschaft, da wo empfindliche zentralnervöse Strukturen bei dem Kind gebildet werden. Und diese Frau hat dann ein Kind mit einer alkoholischen Embryopathie zur Welt gebracht. Alkohol in der Schwangerschaft ist ein, wenn Sie es modern sagen wollen, ein No-Go. Hier ist nochmal zusammengefasst die Alkoholattributen-Fraktionen. Also wenn Sie sehen, Alkoholabhängigkeit zum Beispiel oder fetales Alkoholsyndrom kommt ja nur durch Alkohol zustande, also zu 100%. Wenn Sie die Leber anschauen, 50%, das heißt 50% aller Lebererkrankungen in Europa, das gleiche gilt für Deutschland, sind alkoholbedingt. Müssen Sie sich mal vorstellen, 20.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich an der alkoholischen Leberzirrhose. Das ist eine Kleinstadt. Die sehen Sie wahrscheinlich gar nicht, diese Menschen. Ich sehe die, viele von denen sehe ich und viele von denen sterben bei mir. Und das geht nicht, das sind nicht die Trinker unter der Brücke in Heidelberg, das geht durch die gesamte Gesellschaft in allen ihren Strukturen und ihren sozialen Schichten. Und da sind natürlich viele andere aufgeführt, auf die ich jetzt nicht zu sprechen komme. Alkoholassoziierte Todesursachen, das sind kardiovaskuläre Erkrankungen und auch Diabetes. Sie sehen die Krebserkrankungen, immerhin 12%. Und Sie sehen hier leicht diese gastrointestinalen Erkrankungen. Also eine ganze Reihe von Erkrankungen, die zum Tode führen, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen möchte. Es ist ja interessant, dass ein so kleines Molekül wie Alkohol, also ein winziges Molekül mit 2 Kohlenstoffatomen und einer Hydroxygruppe, so viel negativen Schaden macht. Es ist eine unglaublich attraktives Molekül für einen Molekularbiologen oder einen Biochemiker, weil diese Substanz in beinahe alle Stoffwechselwege eindringt und sie verändert. Und deswegen macht Alkohol den Biochemiker so faszinierend. Ich will zeigen, was Alkohol macht. Das eine ist, Alkohol wird umgebaut zu einem Gift, das heißt Acetaldehyd. Das ist wahrscheinlich hauptkrebserregend, aber das wird ganz schnell wieder umgebaut zu Essigsäure und das ist ungiftig und wird dann ausgeschieden. Also das ist der Abbauweg und dieser Abbauweg findet vor allem in der Leber statt und deswegen ist die Leber das Zielorgan. Dabei entstehen sogenannte reaktive Sauerstoffspezies, also Substanzen, die sehr aggressiv sind als Nebenprodukt und an alle möglichen Eiweiße binden, aber auch an die DNA binden und sie verändern. Also dieser Nebenprodukt ist die zweite Toxizität. Das sind die beiden Toxizitäten. Nun gibt es Menschen, die Acetaldehyd, dieses Gift, nicht gut abbauen können. Normalerweise haben wir ein Enzym, das ist die Acetaldehyddehydrogenase, die baut das hier ab zu Essigsäure. Es gibt aber Menschen, die haben eine Mutation an diesem Gen, welches für dieses Enzym kodiert. 40% aller Japaner, 40% aller Koreaner und 40% aller Chinesen haben diese Enzymmutation. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, die haben nicht mehr ein Enzym, das das ganze Acetaldehyd wegschaffen kann, sondern das macht nur noch 10% von der Enzymaktivität, die wir Kaukasier haben. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass dieser Acetaldehyd anschoppt und sich erhöht. Ich war lange Zeit Präsident der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Medizin und musste natürlich viel in China rumreisen. Sie sehen, wir haben dann natürlich immer wieder auch mal Mao Tai getrunken. Und meine chinesischen Freunde, viele von denen hatten diese enzymatische Störung. Und wenn die Alkohol trinken, kriegen die einen roten Kopf, fangen an zu schwitzen, müssen schnell den Tisch verlassen, auf die Toilette und erbrechen. Das ist das Problem dabei. Und in Japan ist es so, da ist ein Peer-Druck. Wenn der Boss, wenn der Chef die Mitarbeiter irgendwo hinführt zum Abendessen und trinkt, dann müssen alle mittrinken. Auch die, die diesen Defekt haben, die trinken dann auch mit. Und die brechen dann. Das ist eine Katastrophe letztendlich, weil der Peer-Druck so groß ist. Als ich diese Professur in China bekam, da haben wir das mal durchgezählt, wer in der Tat von den jungen Leuten, das konnte man genetisch nachmessen, wir haben überall Blut von denen genommen und da haben wir gefunden, dass über 40% sowohl von den Frauen als auch von den Männern dieses Enzym nicht hatten. Und mein guter Freund Professor Mitsukami, der bei uns in Heidelberg gearbeitet hat vor ungefähr 3 Jahren, der hatte das auch nicht. Der war immer bei uns zu Hause eingeladen und hat natürlich immer mitgetrunken, weil er dachte, er durfte mich nicht, weil das kannte er von Japan her, dass er immer mittrinken musste und verschwand dann immer wieder auf die Toilette, weil es ihm so schlecht ging. Und das ist natürlich in diesen Ländern ein Problem, weil diejenigen, die das haben, kommen nachher noch darauf zu sprechen, und Acetal anschoppen, die haben ein erhöhtes Krebsrisiko. Massiv erhöhtes Krebsrisiko für die Speiseröhre und für den Mundbereich, weil der Acetaldehyd krebserregend ist. Also das ist dann ein langes Problem für diese Menschen. Frage ist, sind Frauen empfindlicher als Männer mit Alkohol? Müssen Frauen mehr aufpassen als Männer? Wie ist das denn da? Ja, das ist bekannt. Das ist eine sehr schöne, eine von vielen Untersuchungen, die zeigt, das ist die alkoholische Leberzirrhose. Frauen bekommen schon bei weniger Alkoholeinfuhr eine Zirrhose. Frauen sind empfindlicher. Es gibt eine ganze Reihe von Studien. Hier diese Studie aus Basel. Da haben Frauen nur die Hälfte der Menge von Männern über das Leben hochgerechnet, das ist die Lebensmenge, nur die Hälfte gebraucht, um eine alkoholische Hepatitis zu entwickeln. Und die Frauen sind in der doppelten Häufigkeit zur Zirrhose fortgeschritten. Und wenn sie keinen Alkohol mehr getrunken haben, sind die Männer besser geworden, die Frauen nicht. Und wir wissen nicht genau, warum. Es gibt viele Theorien darüber, da möchte ich jetzt nicht spekulieren. Es gibt ein paar Ideen. Östrogene mögen eine Rolle spielen, Magenstoffwechsel. Aber Frauen sind grundsätzlich empfindlicher und vertragen im Prinzip nur die Hälfte Menge Alkohol als die von Männern. Ist Übergewicht ein Risikofaktor? Übergewicht ist auch ein Risikofaktor, das weiß man schon lange, aber man konnte es nicht richtig nachprüfen, weil es ist ja so, dass die Dicken essen natürlich nicht nur gerne, sondern die trinken natürlich auch gern. Und wenn sie trinken und übergewichtig sind, dann entwickeln sie sehr viel leichter eine Fettleber als Vorstufe zur weiteren Störung. Das ist ein Bild, das mich immer sehr erschüttert. Wenn Sie das dicke Deutschland angucken, Übergewicht in Deutschland, und wenn Sie jetzt meine Altersgruppe raussuchen bei den Männern, dann sehen Sie, 80% meiner Altersgruppe ist übergewichtig. Und wenn Sie die jungen Helden anschauen, das sind eigentlich die jungen Helden hier, 20-40% sind übergewichtig. Und das, finde ich, ist natürlich viel zu viel. Und wenn Sie übergewichtig sind, und Sie kennen das vielleicht aus den USA, in Amerika ist das Übergewicht noch viel größer ausgeprägt, da ist eine ganze Epidemie von Übergewichtigen, die Diabetes entwickeln und Fettlebern entwickeln. Und das schwappt langsam nach Europa rüber und die Dicken tun sich einfach mit Alkohol schwerer. Wie ist es, wenn Sie Alkohol trinken? Sie addieren Alkohol zu Ihren täglichen Kalorien hinzu. Das heißt, Sie nehmen mehr Kalorien auf, 7 Kilokalorien pro Gramm Alkohol, können Sie dann ausrechnen, und Sie nehmen natürlich ein Gewicht, irgendwann nehmen Sie ein Gewicht zu. Aber wenn Sie dann weiter trinken, dann trinken Sie so viel, dass Sie die üblichen Kalorien aus dem Tagesplan verdrängen. Ein Alkoholiker hat gar keine Lust mehr auf irgendwas anderes, sondern nur noch auf Alkohol. Er ernährt sich einseitig mit Alkohol und er macht die meisten Kalorien dann nur noch aus Alkohol. Und das ist ein Problem. Wenn Sie jemanden zum Abendessen einladen und Sie sehen, dass er praktisch nur noch trinkt und wenig isst, dann wissen Sie schon ein Problem. Und die Ginlane hatte ich vorher gezeigt. Das sind die, die einfach kräftig trinken, bis 50% der täglichen Energie aus Alkohol abschöpfen und dann natürlich Gewicht abnehmen. Weil die alkoholischen Kalorien sind nicht so gut wie die anderen Kalorien. Das sind leere Kalorien. Gibt es auch Gründe davor. Dann haben die natürlich einen Mangel, nicht nur an Kalorien, sondern auch an Vitaminen, an Spurenelementen, an Mineralstoffen. Sie sind mangelernährt und das ist ein Problem. Wenn Sie Ihre Dünndarmzotte unter dem Mikroskop anschauen, dann sehen Sie, das ist eine wunderschön konfigurierte Zotte. Und diese Zotte hat die Funktion, Wasser, Nährstoffe, Kohlenhydrate, alles zu absorbieren, aufzunehmen. Das geht dann sehr gut. Und wenn Sie 2 Whiskys trinken und danach das biopsieren, dann sieht die Zotte so aus. Das heißt, die Zotte ist komplett zerstört. Die Zotte kann nicht mehr ihrer Funktion nachkommen. Das regeneriert sich sehr schnell wieder, wenn Sie dann, 24 Stunden nichts mehr trinken, dann ist die Zotte wieder normal. Aber in der Phase kann sie das nicht mehr. Und deswegen kriegen diese Menschen, wenn sie immer trinken, weil dann die Zotte nicht mehr regeneriert. Das kann mal passieren, dass sie am Wochenende viel trinken. Dann kriegen sie ein bisschen Durchfall am nächsten Tag, aber das ist dann wieder vorbei, wenn sie nicht mehr trinken. Aber wenn sie immer trinken und die Zotte so bleibt, dann kann die kein Wasser und nichts mehr absorbieren. Dann haben sie einen chronischen, kontinuierlichen Durchfall. Und das ist ebenfalls ein Problem. Und ein Mangel eines Enzyms, welches Milchzucker spaltet, das ist dann die Laktoseintoleranz. Kommen wir zur Leber. Ich hatte schon gesagt, in Europa 1 Million Tote durch Leberzirrhose, die Hälfte davon in Europa durch die alkoholische Leberzirrhose. Das ist beinahe 1% aller Toten. Und 10% aller alkoholassoziierten Todesraten. Also eine riesengroße Zahl, die Leber. Und wie geht es in der Leber? Gesunde Leber bekommt Alkohol, dann wird sie verfetten, dann entzündet sie sich, dann kommt Bindegewebe in die Leber rein, noch mehr Bindegewebe, dann ist sie verhärtet und diese harte Leber hat keine Funktion mehr, sie dekompensiert oder es entsteht ein Karzinom in der Leber, wenn man nicht die Leber transplantiert. Man kann diese Lebern transplantieren, man macht es auch. 25% aller Lebertransplantationen in Deutschland, insbesondere in Heidelberg, sind bei der alkoholischen Leberzirrhose gemacht. Voraussetzung heute, dass die Patienten mindestens 6 Monate alkoholfrei sind und von der Alkoholabhängigkeit weg sind. Dann kann man das machen, funktioniert nicht schlecht. Die meisten, 90% dieser Patienten, trinken auch nicht mehr, erstaunlicherweise. Obwohl sie abhängig vorher waren. Es gibt Faktoren, die hier beeinflussend wirken. Ich will nur eines nennen, das Geschlecht. Wir hatten gesagt, Frauen gehen schneller den Weg in die Zirrhose oder andere Lebererkrankungen, die vorherrschen, zum Beispiel die Virushepatitis C, dann wird das auch viel schlechter. Ein Patient mit einer Virushepatitis C darf überhaupt keinen Alkohol eigentlich trinken. Wir haben ein Thema gehabt in der Presse, vielleicht hatten Sie das gelesen, ist Cannabis zulässig, Cannabis macht Psychosen, die Psychiater haben gesagt, es ist jetzt nicht so schlimm, aber sie haben die Gastroenterologen nicht gefragt. Cannabis alleine mag wohl kein Leberproblem sein, aber Cannabis und Alkohol ist ein schweres Leberproblem, weil Alkohol die Rezeptoren an den Leberzellen für Cannabis, für bestimmte Cannabinoide erhöht und damit die Fibrosefrequenz steigert und schneller zur Leberzirrhose führt. Ja, da sieht man mal, dass doch alles ein bisschen komplexer ist und man nicht immer nur auf eine Richtung schauen darf. Klinisches Bild. Sie können Patienten mit einer alkoholischen Leberzirrhose manchmal erkennen, wenn Sie auf Ihre Handflächen schauen, Palmarethem, Gefäßspinnen im Gesicht, Lackzunge, wer steckt einem schon die Zunge raus, aber immerhin. Und die Augen sind manchmal entzündet, Rosatia. Also es gibt solche Zeichen, solche Hautzeichen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen können. Und hier Alkohol, 33%, jedenfalls europaweit, sind Alkoholiker mit Leberzirrhose, die transplantiert werden. Es gab vor Jahren mal einen englischen Fußballspieler aus Nordirland, der wurde transplantiert, der hat dann weiter getrunken und da hat er dann in der transplantierten Leber auch wieder eine Zirrhose und das war natürlich ein Riesenproblem, weil dann die Bevölkerung gesagt hat, man kann doch diesen Leuten keine Leber geben, die saufen ja doch auch die gegebene Leber wieder weiter. Das war ein unglückliches Beispiel. Wenn man sie genau aussucht, die Patienten, sind die Ergebnisse ganz gut. Und denken Sie dran, Alkoholabhängigkeit ist zu einem hohen Prozentsatz genetisch. Ja, das darf man nicht ganz vergessen. Ja. Also es ist nicht immer so, dass die Leute jetzt allein schuld sind. Man muss es gut auswählen. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Kriterium. Und das vielleicht soweit, das ist von der European Association for the Study of the Liver, die alkoholische Lebererkrankung betrifft 20% der schweren Trinker, aber nicht nur Alkoholiker, sondern halt auch Leute, die aus schlechter Gewohnheit trinken. Ich habe viele Patienten, viele vielleicht nicht, aber ich habe im Jahr vielleicht so 4, 5 Patienten, die sind im Alter von 60 Jahren, die kommen, die haben immer halt gewohnt gewesen, zu mittags und zu abends ihr Viertel Wein zu trinken und die haben dann eine Leberzirrhose und wussten nichts davon, weil das nicht wehtut. Nächster Punkt, Krebs. Alkohol ist eine krebserzeugende Substanz. Das kennt man schon seit über 100 Jahren. Da hat man diesen Absinth getrunken und geraucht, eine schlechte Kombination. Und wir hatten dann im Jahre 2007, hatten wir dann eine große Konferenz in Lyon im Cancer Center. In Lyon waren wir 8 Tage zusammen, jeden Tag 12, 14 Stunden, kam dann mit einem Resümee heraus, das dann auch publiziert wurde im Lancet. Das sieht dann so aus, alkoholische Getränke sind krebserregend, das Auftreten von Krebs in der Mundhöhle, im Rachen, am Kehlkopf, der Speise und der Leber, im Dickdarm und in der weiblichen Brustdrüse, das ist zu wenig bekannt, ist ursächlich alkoholbezogen. Es gibt ausreichende Evidenz bei Menschen mit Alkoholdehydrogenasemangel, das ist dieses Enzym, das Acetaldehyd, das aus der Alkoholoxidation stammt, Speiseröhrenkrebs machen kann, bei den Japanern und bei den Chinesen, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Wir hatten dann in Heidelberg 2010 den ersten großen Krebskongress zum Thema Alkohol und Krebs. Dann sehen Sie Mund, Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre in dieser Dosis hier, 50 Gramm, das ist ungefähr ein halber Liter Wein, wenn Sie das über 20 Jahre trinken, Frauen weniger. Da gibt es viel, viel Literatur, hunderte von Papers, dann ist das verknüpft mit entsprechenden Krebserträgen. Bei der Leber nur, wenn die Zirrhose vorliegt, bei der Brustdrüse ein Problem. Das Risiko ist nicht besonders hoch, es ist signifikant erhöht, ungefähr 50-80%, vielleicht auch 100%, aber wir wissen nicht, welche Frau es bekommt, ist nicht dosisabhängig, es gibt keine Schwellendosis, auch bei kleineren Dosen, und es müssen andere Faktoren vorliegen. Wahrscheinlich Faktoren, die mit Östrogenen was zu tun haben. Sie wissen, Östrogene in der Menopause sind krebserregend, wenn Sie sie in höheren Dosen nehmen, deswegen Alkohol macht eine Erhöhung von Östrogenen, und das mag ein Grund dabei sein. Auch der Dickdarm hat ein Problem, allerdings bei höheren Dosen, das ist dann schon 30 bis 50 Gramm, also bei einem halben Liter. Wenn Sie das über 20 Jahre trinken, haben Sie erhöhtes Risiko für Dickdarmkarzinome. Aber auch dieses Risiko ist relativ klein im Vergleich zu der Speiseröhre. Hier sehen Sie ein gutes Beispiel, wie Rauchen, 30 Zigaretten und mehr, und Alkohol, natürlich sehr viel hier. Wenn Sie 120 Gramm nehmen, dann haben Sie ungefähr mit 70 Gramm 2 Liter Wein, wenn Sie das nehmen, dann haben Sie ein 150-faches Risiko, ein Karzinom in der Speiseröhre zu bekommen. Ja. Aber so viel ist es auch nicht, wenn ich dran denke, die größten Trinker, die stärksten Trinker, die meine Frau gesehen haben, haben 2 Flaschen Wodka am Tag getrunken. Am Tag. Und mein Rekord war immerhin 1,5 Kasten Bier am Tag. Ja, der muss sehr schnell trinken, weil das Volumen muss ja auch eingeführt werden. Also das sind alles Mengen, die man sich so gar nicht richtig vorstellen kann. Aber das gibt es alles. Und es ist keine so große Seltenheit. Das ist so ein Mundkrebs, das ist ein Polyp im Darm, durch Alkohol bedingt. Und zur Brustkrebstheorie, da gibt es also eine ganze Reihe von Papers, in der Zwischenzeit beinahe 200 oder 300 Papers, die das belegen, dass ein Brustkrebsrisiko vorliegt. Also was macht zusätzlich ein Risiko von Krebs? Rauchen hatten wir gesagt, schlechter Mundhygienestatus, Genetik, Mangelernährung, zusätzliche Einnahme, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, Vitamin A und Beta-Carotin, eine Substanz, die wir alle lieben in Karotten und in Tomaten und die wir auch über den Counter zu uns nehmen, weil wir denken, das ist gut, ist wahrscheinlich auch gut, aber nicht zusammen mit Alkohol. Zusammen mit Alkohol ist es nicht gut. Und hohe Östrogenspiegel, darauf hätte ich hingewiesen, wegen des Mammakarzinoms. Alkoholische Embryopathie, auch das hatte ich kurz erwähnt. How the first 9 months shape the rest of your life. Das ist eigentlich ganz wichtig. Die Amerikaner haben da sehr, sehr große Programme aufgelegt. Nicht nur die Amerikaner, auch in Südamerika habe ich ein solches gefunden. Also es gibt viele Programme in Nord- und Südamerika, die darauf hinweisen, dass Alkohol in der Schwangerschaft eine Katastrophe ist. So sehen solche Embryopathenkinder aus. Sie haben kein Frenulum, der Zahnstatus ist, die Lippen sind ganz schmal, die Nase ist breit, also ein klassisches Bild. Aber wie ich schon sagte, nicht nur der Phänotyp, sondern auch das Verhalten später im Leben spielt eine Rolle. Die Amerikaner haben dann Warnhinweise auf ihren Getränken drauf. Drinking alcohol beverages during pregnancy can cause birth defects. Sexualität und Alkohol, da gibt es schöne Beispiele. Shakespeare hat mal gesagt, Alcohol increases the desire and decreases the performance. Also Alkohol führt zur Stimulation des Sexualtriebs, aber richtig funktionieren tut es dann doch nicht, weil es nicht mehr geht, die Potenz geht runter. Wenn Sie einen Sexualentzug machen im Experiment, dann erhöht es die Alkoholzufuhr. Was meinen Sie? Bei Menschen oder waren das Tierexperimente? Was denken Sie, bei wem das gemacht ist? Immerhin ein Science Paper. Sie sind gut, Sie wissen das alles schon. Introsophila, ja. Introsophila. Also die haben sehr schöne Arbeiten gemacht. Alkohol macht eine ganze Dinge, was man sich vorstellen kann. Also wenn man deprimiert ist und Sexentzug hat, dann trinkt man halt mehr. Ja? Das ist die andere Seite der Medaille. Gut, Alkohol und Herz, ist das gut oder schlecht? Primär ist es mal gar nicht so ganz toll, weil Alkohol führt zu einem Hypertonus, zu einem Bluthochdruck. Und wenn Sie einen Borderline, einen grenzgradigen Hypertonus haben und Alkohol trinken, dann geht er weiter in die Höhe. Alkohol ist die Nummer 1 Ursache beim unter 40-Jährigen für Hypertonus, für Bluthochdruck. Alkohol, hatten wir schon gesagt, führt zur Embryopathie mit kardialer Missbildung, aber auch zu Arrhythmien. Klassisches Beispiel, das sogenannte Holiday Heart. Wenn Sie am Wochenende viel Alkohol trinken, dann kann es sein, dass Sie am Montag plötzlich Herzrhythmusstörungen haben, weil der Alkohol, der Acetaldehyd, der da entsteht, zu Rhythmusstörungen am Herzen führt. Am Dienstag ist das wieder weg. Das ist das Holiday Heart und das Gleiche wie für den Hochdruck gilt für die Rhythmusstörungen. Hauptursache unterhalb von 40 Jahren Alkohol. Und natürlich, wenn Sie sehr viel trinken, also massive Säufer, die schädigen Ihre Muskelzellen und es kommt zur Dilatation, das, was wir Kardiomyopathie nennen, Herzinsuffizienz, und die sterben daran. Aber Alkohol hat auch einen Effekt auf die Koronaren, auf die Gefäße im Herzen, auf die Gefäße im Herzen. Und da gibt es nützliche Effekte von Alkohol. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel Alkohol sollte man da trinken, um diesen Benefit auch voll auszukosten? In Vino Sanitas, immerhin die Zeit, eine sehr vernünftige Zeitung, hat damals das schon geschrieben, vor vielen Jahren, im Wein ist die Wahrheit, auch Rotweinpulver schützt Gefäße. Wenn Sie also älter sind, zwischen 60 und 80 und Sie haben ein hohes kardiovaskuläres Risiko, dann scheint Alkohol besonders günstig zu sein. Wenn Sie jung sind mit geringem Risiko, dann hört das schon bei 12 Gramm auf, das nützt nicht so arg viel. Also jetzt kommen wir auf die Frage, wer profitiert denn eigentlich davon mit dem Alkohol an den Koronargefäßen? Das ist für Sie alle, wenn ich Sie so anschaue, wahrscheinlich einschließlich für mich von hohem Interesse. Und das ist eine Studie aus Boston, die Boston Nurses Study. Dann sehen Sie auch hier Alkohol bis 30 Gramm, mehr als 30 Gramm. Kardiale Risikofaktoren. Nur wer mehr als einen kardialen Risikofaktor hat, profitiert. Also jemand, der ein Risiko hat für eine koronare Herzerkrankung, für einen Herzinfarkt, der profitiert vielleicht darunter. Abgesehen vom Hochdruck. Der Hochdruck, den haben wir ja ausgeklammert, das haben wir ja gerade besprochen. Aber wer zum Beispiel einen anderen Risiko, wer Stress hat zum Beispiel, ganz besonders, ist ein Risikofaktor Stress, kann durch Alkohol den Stress etwas abbauen. Wer zum Beispiel eine Cholesterinstörung hat mit einem hohen LDL-Cholesterin, vielleicht auch ein Raucher ist, vielleicht Lipoproteinstoffwechsel hat, vielleicht einen anderen Stoffwechselstörung, der mag dran profitieren. Ich komme da jetzt noch näher drauf zu sprechen, weil es uns ja alle sehr interessiert. Und ich will es ganz kurz machen. Wenn Sie Menschen untersuchen, Populationen untersuchen, die älter sind, dann kommt eine solche U-shaped Curve zustande. Das ist eine italienische Studie mit älteren Leuten. Dann haben sie irgendwo mit Alkohol einen günstigen Effekt. Wenn sie jüngere Patienten untersuchen, dann haben sie eine Linearität. Dann hilft Alkohol gar nicht viel. Das geht linear hoch. Also, ältere Leute, sagen wir so über 60, die bereits einen Herzinfarkt gehabt haben, oder die mehr als einen Risikofaktor für eine koronare Herzerkrankung haben, profitieren von Alkohol. Und wenn die Alkohol trinken, haben die auch ein niedrigeres Risiko, abhängig zu werden. Das weiß man. Ältere Leute, wenn die anfangen zu trinken, werden nicht so schnell abhängig als junge Leute. Die werden natürlich jetzt nicht Alkohol wie verrückt in sich reinschütten. Das ist nicht in der Sache. Aber wenn die ein Glas Rotwein am Abend trinken, ist dazu gar nichts zu sagen. Sondern das ist wahrscheinlich ganz günstig. Also das ist die gute Botschaft von dieser Seite. Und denken Sie immer an die Dosis, ist ja ganz klar, alles, was Sie machen, ist eine Dosisfrage. Ja. Aber diese Studie finde ich jetzt ganz besonders interessant, ich will sie Ihnen erklären. Das ist Weinkonsum, ist eine dänische Studie. Ich sage dann immer, sie kommt aus Dänemark, einem klassischen weintrinkenden Land. Ja, sage ich immer dazu. Die Message war, mit 3 bis 5 Glas Wein am Tag erniedrigen Sie Ihre Mortalität. Aber das tun Sie auch mit 1 bis 2. Das tun sie auch einmal wöchentlich und sie tun es sogar einmal monatlich. Das ist die Frage. Kennen Sie eine Substanz, die ein Risiko oder irgendwas erniedrigt, wenn Sie es einmal im Monat nehmen, außer der Monatspille? Eigentlich nicht. Deswegen ist die Frage, ist es tatsächlich der Alkohol, der hier eine Rolle spielt, um das Mortalitätsrisiko zu erniedern? Oder ist es vielleicht der Alkohol konsumiert? Ist es der Trinker, der Entspannte, der Relaxierte, der eine mediterrane Diät zu sich nimmt, der Alkohol in Gemeinschaft, mit Gesellschaft trinkt, der sozial trinkt, der ganz anderes Leben führt? Das muss man sich überlegen. Alkohol in diesem Setting ist ganz anders zu werten, als wenn Sie alleine ohne Mahlzeit Alkohol in sich hineinschütten. Also ich glaube, da spielt ein psychischer Faktor zusätzlich eine entscheidende Rolle. Und man kann das natürlich zusammenfassen, Alkohol als Janusköpfigkeit, biochemisch gesehen, es erniedrigt das Lipoprotein A, es erniedrigt die periphere Insulinresistenz und es erhöht das gute Cholesterin. Das ist die gute Seite. Die schlechte Seite, Homozystein geht hoch, die Waist-Hip, also der Umfang am Bauch nimmt zu und die Triglyceride gehen hoch und der Blutdruck geht auch hoch. Also eine Janusköpfigkeit und je nachdem, welchen Menschen Sie vor sich haben, wenn der das gar nicht hat, dann ist Alkohol für den vielleicht ganz gut. Das muss man individuell herausfinden, indem Sie Ihr individuelles Labormuster sozusagen messen lassen. Und dann kann man sich überlegen, wie viel Alkohol Sie trinken können. Jetzt geht es die Frage, ich bin gleich am Ende, wie können Sie erkennen, dass Sie im Alkohol reduzieren müssen? Das ist ja auch eine Frage, trinken wir zu viel? Wie reduzieren wir das? Allgemein ist das natürlich schwierig. Und man muss die Menge erfassen, eventuell muss man fremd anmessen. Aber dieser Cage-Test ist nicht schlecht, der ist simpel und einfach. Und Sie haben 4 Fragen. Und wenn Sie eine Frage mit Ja beantworten, dann müssen Sie in sich gehen. Ja? Haben Sie jemals es für notwendig erachtet, Ihren Alkoholkonsum runterzuschrauben, to cut down? Waren Sie jemals beleidigt oder waren Sie jemals beleidigt, wenn jemand Ihren Alkoholkonsum angesprochen hat? Haben Sie sich jemals schuldig gefühlt, wenn jemand über Alkohol mit Ihnen gesprochen hat, dass Sie zu viel trinken? Oder benötigen Sie gerade Alkohol am frühen Morgen, um in die Gänge zu kommen als Eye-Opener? Also einmal Ja gesagt, dann würde ich mal schauen, dass ich beim Hausarzt vorbeigucke und nachgucke, wie es so steht. Das ist ein einfacher Test, ist natürlich simplifiziert, gebe ich gerne zu. Es gibt kompliziertere Tests, Münchner Test und so weiter, aber nicht schlecht. Und es gibt dann auch Laborwerte. Viele von Ihnen kennen diesen Gamma-GT-Wert, der nichts über Ihre Leberfunktion sagt, der nichts über Ihre Leber sagt, der nur was sagt, ob Sie Alkohol viel trinken oder Alkohol nicht. Mach mal Pause. Ich fasse zusammen, und das sind die Empfehlungen, die ich Ihnen mit nach Hause gebe. Um es nochmal zu sagen, ich habe überhaupt keine missionarischen Funktionen. Ich trinke Alkohol selber sehr gern. Man muss wissen, welche Dosis Alkohol man trinkt und verträgt. Aber Alkohol ist ein ernstes Problem, das habe ich Ihnen nahegebracht. Ein gesundheitliches Problem, ein soziales Problem, ein Problem, das viel Geld kostet und viel Not macht. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man darüber spricht. Und die Empfehlung der absoluten Alkoholkarenz ist am Arbeitsplatz, vor allem im Umgang mit Maschinen. Und in der Schwangerschaft, da brauche ich eigentlich nichts dazu zu sagen. Und der Laktationsphase, obwohl früher, vor langer Zeit hat man gesagt, Mütter, die Laktation machen, die ihre Kinder stillen müssen, damit sie stark sind, Alkohol trinken. Das ist natürlich Unsinn, weil Alkohol über die Milch an das Kind gebracht wird. Bei Einnahme bestimmter Medikamente. Manche Medikamente vertragen Alkohol überhaupt nicht. Ich nenne Ihnen 3-Methotrexat. Das haben manche Patienten mit Gelenkbeschwerden, mit Polyneuropathie, Paracetamol zum Fiebersenken, Katastrophe mit Alkohol zusammen und Isoniazid, eine Substanz bei der Tuberkulose. Es gibt noch andere, aber das sind eigentlich die wichtigsten. Und bei Vorliegen einer chronischen Hepatitis C oder einer Leberzirrhose ist Alkohol überhaupt nicht erlaubt. Alkohol sollte nur gelegentlich getrunken werden, wenn Sie irgendeine Erkrankung haben. Eine Erkrankung des zentralen oder des peripheren Nervensystems. Bei psychiatrischen Erkrankungen, da kann Alkohol das deutlich verschlimmern. Oder bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen. Seltene Krankheiten. Porphyrie zum Beispiel. Porphyrie ist eine seltene Stoffwechselkrankheit. Oder bestimmte Fettstoffwechselerkrankungen. Erkrankung der Leber, des Pankreas. Wir hatten über den Herzmuskel gesprochen und den Gastrointestinaltrakt. Wenn Alkohol getrunken wird, dann sollten Sie mindestens an 2 Tagen der Woche eine Pause machen und keinen trinken, einfach zu sehen, wie Sie damit umgehen können, wie Sie damit Alkoholmangel umgehen. Und Sie sollten es zum Essen meistens nehmen, das hat einen Effekt auf den Stoffwechsel im Magen, auf die Magenentleerung und außerdem ist es viel geselliger. Und wenn Sie mich nach der Menge fragen, am Anfang habe ich immer die Menge zunächst genannt beim Vortrag, dann sind viele Leute schon rausgegangen, weil es ja die wichtigste Botschaft letztendlich war. Wie viel sollen Sie denn trinken? Sie sollten eigentlich, wenn Sie ein Mann sind, nicht mehr als ein Viertel Liter Wein am Tag trinken und wenn Sie eine Frau sind, nicht mehr als die Hälfte. Und wenn Sie das in Bier umrechnen, dann ist es das Doppelte, weil Bier hat ungefähr 5 Volumenprozent und Wein hat so zwischen 10 und 12 Volumenprozent. Also kann man das auch so sagen, ungefähr das Doppelte. Herr Beckstein liegt sicherlich falsch, der frühere Ministerpräsident von Bayern, wenn er geglaubt hat, dass man auf der Wiesn 2 Maß, das sind 2 Liter, trinken kann und hinterher noch Auto fahren kann. Das ist sicherlich nicht richtig. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch alle Menschen über 80 Jahre sollten möglichst wenig Alkohol trinken. Ich habe Ihnen die Gründe davon genannt. Denn denken Sie immer dran, Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. Er löst Familien, Ehen, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse, Bankkonten, Leber- und Gehirnzellen auf. Er löst nur keine Probleme. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, jetzt wissen wir, wie viel wir wann trinken dürfen. Wer diese goldenen Regeln und Zahlen nicht auf Anhieb und dauerhaft behalten kann, so wie ich, dem haben wir sie auf unserer Webseite deradiowissen.de/hörsaal schriftlich hinterlassen. Also immer mal wieder anschauen, unseren Reminder, wenn ihr mögt, kann nicht schaden, nur nutzen. Zum Schluss noch die angekündigte Reportage von Anneke Meyer, die mit trockenen Alkoholikern über deren Leben gesprochen hat und über eine Pille gegen Alkoholsucht, die offenbar wirkt, aber noch nicht zugelassen ist.
Jetzt kannst du mal eintrinken. Jetzt, oh. Wärst du jetzt weg und holst was, dann ist der Druck an dich schon da. Der Gedanke an Alkohol baut schon den Suchtdruck auf. Ich fahr jetzt weg und hol mal was. Fährst du nicht? Bist im Auto.
Hans-Georg rührt seinen Kaffee um. Über 30 Jahre seines Lebens hat der Alkohol ihn begleitet. Das letzte Mal, dass er ins Auto gestiegen ist, um Schnaps zu besorgen, ist über ein Jahr her. Seitdem ist er trocken. Im Nebenzimmer betreibt Cornelia Weigel eine Substitutionspraxis. Immer öfter aber sitzen im Café des Suchthilfezentrums Gießen zwischen den Junkies auch Alkoholiker wie Hans-Georg. Sie kommen wegen eines Medikaments, das angeblich die Lust am Trinken verdirbt. Baclofen.
Meine Tochter hat im Internet über das Baclofen gelesen und ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Das ist ja nicht offiziell ein Medikament. Wo bekomme ich das her?
Baclofen ist offiziell zugelassen zur Behandlung von Muskelverspannungen bei Multipler Sklerose. Cornelia Weigel verschreibt es als eine von wenigen niedergelassenen Ärzten in Deutschland auch an Alkoholiker. Off-label, also zweckfremd.
Wir klären die Patienten auf und die unterschreiben einen individuellen Heilversuch. Das ist natürlich jetzt im Ernstfall, ist das sozusagen ein juristisches Feigenblatt, aber das ist das, womit ich versuche, mich praktisch zu schützen. Ich bin aber von der Harmlosigkeit des Medikamentes so überzeugt und auch von der Wirksamkeit, dass ich das einfach so tue.
Wenn es ruhiger wird und das Café schließt, geht die Sprechstunde der Ärztin am Telefon weiter. Längst nicht alle ihrer Patienten leben in der Nähe. Sie kommen aus ganz Deutschland. Oft haben sie mehr als eine Therapie hinter sich, besuchen Selbsthilfegruppen und verfallen doch wieder in alte Gewohnheiten.
Ich weiß noch das Datum, 6. August. Der Anlass war damals, meine Frau kam in eine Kur, die hat einen Unfall gehabt, Arbeitsunfall. Ich war allein zu Hause und da war es passiert.
Statt seiner Frau spricht der Alkohol ihm Trost zu. Nach 2 Wochen ist Hans-Georg wieder bei einer Flasche Schnaps pro Tag. Mit Unterstützung der Familie schafft er den nächsten Entzug. Doch die Unruhe, der Drang zu trinken, bleibt. Bis Cornelia Weigel ihm die Rückfallprophylaxe in Tablettenform verschreibt.
Na gut, die ersten 2-3 Wochen war gar nichts. Da habe ich immer noch Gedanken an Alkohol gehabt. Und dann hat sich das auf einmal eingespielt. Ich will nicht sagen, dass das Medikament allein der Auslöser ist. Ich bin mittlerweile so weit. Der Alkohol kommt ja nicht zu einem. Man geht ja zum Alkohol.
Karl Mann hat viele Jahre damit verbracht, Abhängigkeit zu untersuchen. Als er vor 15 Jahren auf den ersten Lehrstuhl für Suchtforschung in Deutschland berufen wurde, galt Alkoholismus als Charakterschwäche. Die Forschungsergebnisse des letzten Jahrzehnts stellen eine andere Diagnose.
Wir wissen eben, dass es hier ein Stück weit, könnte man sagen, Schicksal ist, ob jemand alkoholabhängig wird oder nicht. Eben aufgrund seiner genetisch bedingten Risikofaktoren und seiner möglicherweise auch sozial bedingten Risikofaktoren. dass es also nichts mehr mit Willen zu tun hat und schon gar nicht mit Charakterschwäche.
Eine Krankheit, ähnlich wie Schizophrenie oder Depression. Eine Krankheit, für die es immer mehr Behandlungsoptionen gibt, je besser sie verstanden wird. Nach einer Entgiftung allein liegt die Rückfallquote bei über 90%. Moderne Entzugsprogramme versuchen deshalb, die Patienten direkt in mehrmonatige Therapieprogramme oder Selbsthilfegruppen zu vermitteln, die den kritischen Zeitraum überbrücken.
Aber das Irre ist, wenn man denkt, es hilft nur noch Alkohol, so ein Schluck mal, ein Flachmann oder so, nur ein oder zwei, morgen höre ich wieder auf, dann hat man das alles vergessen.
Kein Wunder, dass Forscher weltweit auf der Suche nach neuen Substanzen sind. In Chile wird an einem Impfstoff gegen Alkoholabhängigkeit geforscht. In den USA wird die ernüchternde Wirkung eines natürlichen Pflanzenstoffs geprüft. In Großbritannien sucht der ehemalige Regierungsberater David Nutt einen Alkohol, der betrunken, aber nicht abhängig macht. Cornelia Weigel verschreibt Baclofen sowohl zum Abstinenzerhalt als auch für eine Trinkmengenreduktion und macht damit gute Erfahrungen. Vorgesehen ist das nicht.
Die etablierte Suchtmedizin sagt einfach, das ist zu riskant, wir haben keine Studien und wir warten, es gibt nur kleinere randomisierte Studien, doppelblind, und das entspricht einfach nicht den Anforderungen.
Zumindest nicht für eine Zulassung in Deutschland.
Anneke Meyer über Baclofen, ein umstrittenes Wundermittel gegen die Alkoholsucht. Das war unser Hörsaalwochenende rund um das Reinheitsgebot beim Bier und um die Vor- und Nachteile des Alkoholkonsums.
Die Radio Wissen. Hörsaal.